die Ernte ist groß, Arbeiter sind wenige. Und dazu einen Text aus Matthäus 9, 35 bis 10, 1, 7a und 8a. Dort wird berichtet, und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Gebrechen und Krankheiten. Und als er die Volksmenge sah, hatte er Erbarmen mit ihnen allen, denn die waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nur wenige Arbeiter da. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Und er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister und sprach, geht und predigt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, und macht Kranke gesund. Ich habe hier eine Zeitschrift, die nennt sich Christsein heute. Mich würde mal interessieren, wer die kennt von uns. Und mich würde auch interessieren, wer die bezieht. Das sind schon weniger. Diese Zeitschrift ist also eine Zeitschrift des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden, erscheint einmal im Monat und hat jedes Mal ein ganz besonderes Thema. Dieses Thema wird erläutert und da gibt es Berichte, theologische Ergänzungen, auch Zeugnisse und es gibt auch in diesem Bericht, in diesem Heft Berichte über die einzelnen Gemeinden unseres Bundes, über das Geschehen in den Bundesgemeinden. Diese Zeitschrift ist vom vergangenen Jahr und das Thema war Evangelisation. Evangelisation. Und da hat man auch festgestellt, wie steht das eigentlich in den Bundesgemeinden bei uns? Und da ist man zu dem Schluss gekommen, es gibt in unserem Bund Gemeinden, die stagnieren. Meistens sind es ältere Gemeinden. Und es gibt Gemeinden, die wachsen. Und meistens sind es jüngere Gemeinden, die in der Gemeindegründung sind oder noch gar nicht so alt sind. Und da war die Frage, warum ist das so, dass es stagnierende Gemeinden gibt und dass es wachsende Gemeinden gibt? Und da hat man festgestellt, die stagnierenden Gemeinden, die genügen sich selbst. Da ist alles da. Schöner Gottesdienst, Kindergottesdienst, Jugendstunde, Jungscha, Bibelkreis, Hauskreis, alles, was zur Gemeinde gehört, ist da. Aber die haben keinen Blick mehr für die Menschen ohne Gott. Für die Menschen, die noch nicht an Jesus Christus glauben. Und die missionarischen Aktionen, die sind weniger geworden. Und wie sieht es in einer wachsenden Gemeinde aus? Eine wachsende Gemeinde, da läuft alles genauso wie in den Gemeinden, wo es stagniert. Nur, die haben einen Blick für Menschen, die noch nicht an Jesus glauben und führen missionarische Aktionen durch und dadurch kommen Menschen zum Glauben und die Gemeinde wächst. Als ich das so las, da habe ich mich gefragt, was sind wir für eine Gemeinde? Was würden Sie jetzt sagen, wenn Sie unsere Gemeinde beurteilen würden, sind wir eine stagnierende Gemeinde oder sind wir eine wachsende Gemeinde? Ich habe ja die Entwicklung dieser Gemeinde von der Gründung an mitbekommen, gehörte damals zum Gründungsteam. Und ich werde nie vergessen, wie ich den Geschwistern im Gründungsteam gesagt habe, ich habe schon viele Gemeinden in Japan und in Deutschland gegründet. Aber ich habe noch keine Gemeinde gehabt, wo ich ein Gründungsteam hatte, das so begeistert war und so zur Mitarbeit bereit war, wie dieses Team am Anfang dieser Gemeinde. Da wurden die Räume hergestellt und in den ersten Jahren haben wir missionarische Aktionen durchgeführt, sind auf den Marktplatz gegangen. Und wenn ich da heute drüber nachdenke, ich würde nicht sagen, wir sind eine stagnierende Gemeinde. Nein, das sind wir nicht. Aber so ein bisschen hat der Schwung aus der ersten Zeit doch nachgelassen. Nun, ich denke, dass wir alle den Wunsch haben, eine Gemeinde zu sein, die wächst. Eine Gemeinde zu sein, wo Menschen kommen, das Evangelium hören und zum lebendigen Glauben finden. Ich denke, da sind wir uns einig, oder? Was ist nötig, damit wir eine solche Gemeinde sind? Und da sind mir an unserem heutigen Bibeltext drei Dinge wichtig geworden. Und der erste Schritt ist, mit den Augen Jesu sehen. Als Jesus die Menschenmenge sah, da hatte er Erbarmen mit ihnen allen, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Wie sah Jesus die Menschen? Er geht nicht gleichgültig an ihnen vorüber. Er hat einen Blick für die Menschen, für ihre Nöte, für das, was sie bewegt, für das, was sie brauchen. Und das ist die Frage, wie sehen wir die Menschen, wenn wir sie mit den Augen Jesu einmal sehen würden? Und ich glaube, wenn wir mit den Augen Jesu die Menschen sehen würden, dann würden wir zunächst einmal die Not der Menschen sehen, die äußere Not, in der Menschen sind. Jesus sah die äußere Not der Menschen, ihre Unterdrückung, ihre Armut, ihre Krankheiten, das hat er gesehen. Nehmen wir die Nöte anderer Menschen wahr um uns her? Wir sind oft mit unseren eigenen Nöten, die wir haben, so beschäftigt, dass wir für andere überhaupt keinen Blick haben, die Nöte anderer Menschen zu sehen. Aber Jesus sah nicht nur die äußere Not der Menschen, sondern vor allen Dingen die innere Not, in der sich die Menschen befanden. Jesus sah, wie es den Menschen innerlich zumute war und schildert ihren Zustand so: Sie waren verschmachtet und zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Verschmachtet, hungernd. Hatten eine Sehnsucht. Sehnsucht nach Liebe. Sehnsucht nach Geborgenheit. Zerstreut, sahen, hatten keine Orientierung, waren orientierungslos, gingen in die Irre. Und das ist die Frage: Sehen wir die innere Not der Menschen heute? Und ich habe den Eindruck, wir lassen uns manchmal blenden von dem Wohlstand der Menschen, von der äußerlichen Fassade, von den Leistungen, die sie haben, von den Erfolgen, die sie haben. Da lassen wir uns blenden. Und wir sehen nicht die Hoffnungslosigkeit, die ungestillte Sehnsucht, die Niedergeschlagenheit, die Angst vor dem Versagen und der Zukunft, die viele Menschen haben. Ich habe das mal erlebt, ich habe einen Mann besucht. Als ich dahin kam, fantastisches Haus. Vor dem Haus ein Mercedes. Als ich in die Wohnung kam, fantastisch eingerichtet, großes Wohnzimmer, einen Blick über die weite Landschaft. Und ich musste so denken, oh, die haben hier ein kleines Paradies, denen geht's gut. Und als ich mit ihnen so sprach, kamen wir auch auf den Glauben zu sprechen. Und plötzlich fängt der Mann an zu weinen. Und da stellt sich heraus, ein ganz armer Mensch. Er, seine Familie, seine Kinder. Und ich konnte ihnen das Evangelium von Jesus Christus sagen. Ich habe mich blenden lassen und dachte, das wären glückliche Menschen. In Wirklichkeit waren es arme Menschen. Aber die eigentliche Not der Menschen, die ist noch nicht mal so sehr die äußere und die innere Not, sondern die beschreibt Jesus so, wie Schafe ohne Hirten. Wie Schafe ohne Hirten. Ein Mensch ohne Gott, der keinen Gott hat, ist wie ein Schaf ohne Hirte. Orientierungslos. Woher? Wozu lebe ich? Wo geht die Reise hin in meinem Leben? Das weiß er nicht. Letzte Woche ist der Astrophysiker Stephen Hawking gestorben. Haben wir vielleicht auch in den Nachrichten mitbekommen. Ein armer Mensch, der in jungen Jahren ALS bekommen hat und zeitlebens im Rollstuhl gelähmt saß. Und er hat sich auch mit den Fragen, woher und wohin beschäftigt und kam zu einem ganz anderen Ergebnis. Als er mal gesprochen hat über den Urknall, da wurde er gefragt, was war denn vor dem Urknall? Und da sagt er glatt, nichts. Und dann wurde er gefragt, wo geht denn unsere Reise hin, wenn wir sterben? Da sagt er, da gibt's nichts. Es gibt keinen Gott. Ein armer Mann, der ein Leben lang im Rollstuhl sitzt, aber die eigentliche Armut dieses Mannes ist, dass er Gott nicht kennengelernt hat. Nun ist er gestorben. Und ich denke, er wird festgestellt haben, dass er in seiner Denkweise ein Denkfehler war. Er hat ohne Gott gedacht. Klug, einer der klügsten unserer Zeit. Wie sehen wir die Menschen? Wenn wir mit den Augen Jesus sehen, dann sehen wir auch die große Ernte. Jesus sah die Menge der Menschen, die ohne Gott lebten und wusste, sie gehen verloren. Und Jesus sah, als er sie sah, hatte er Erbarmen mit ihnen, denn die waren wie Hirte ohne Schafe. Und wie Schafe ohne Hirten. Und da habe ich mich gefragt, sehen wir die Menschen auch so? Wie siehst du deinen Freund? Wie siehst du deinen Nachbarn? Wie siehst du deinen Arbeitskollegen? Siehst du sie mit den Augen an? Der Mensch ohne Gott ist verloren. Er geht für Ewigkeit geht er verloren. Ich werde nie vergessen, als ich zum Glauben kam, schon ein paar Jahre her, da hatte ich einen ganz neuen Blick bekommen. Wenn ich in Wuppertal in der Schwebebahn saß, morgens zur Arbeit fuhr, dann guckte ich mir die alle an. Und dann dachte ich immer, sind die gläubig? Sind die nicht gläubig? Wenn sie nicht gläubig sind, gehen sie verloren. Und ich hatte immer Traktate bei oder Einladungszettel und dann habe ich denen eine Einladung gegeben, einen Zettel gegeben. Ich konnte nicht anders. Ich habe einfach die Leute damals so gesehen. Ich muss gestehen, so wie ich damals die Leute gesehen habe, sehe ich sie heute auch nicht mehr so. Ich weiß zwar, dass der Mensch ohne Gott verloren ist und ich sehe das auch, aber diese Emotion, die ich damals dabei hatte, die ist mir auch ein Stück weit verloren gegangen. Und er sieht auch das reife Erntefeld. Er sieht, dass da Menschen sind, die auch innerlich bereit wären, wenn sie das Evangelium hören, zum Glauben zu finden. Ich werde nicht vergessen, einer in unserer Gemeinde damals, der erzählte mir, er ist viele Jahre mit einem Arbeitskollegen zusammen gewesen, die haben zusammen gearbeitet. Und er hat immer gedacht, ach der hat an Glauben und an Religion überhaupt kein Interesse. Und so haben die Jahre nebeneinander hergearbeitet. Und eines Tages kamen sie auf das Gespräch des Glaubens. Und da stellt er fest, der Mann war innerlich bereit. Der war bereit, auf das Evangelium zu hören. Und dann war er bereit, sich den Weg zeigen zu lassen und ist den Weg mit Jesus tatsächlich gegangen. Er sagte, hätte ich nie für möglich gehalten. Sehen wir das? Und mit den Augen Jesu, da sehen wir auch noch eins. Da sehen wir den Mangel an Mitarbeiter. Da ist auf der einen Seite viel zu tun, die Ernte ist groß Und auf der anderen Seite stellt Jesus fest, aber es sind wenige Arbeiter da. Auf der einen Seite viel zu tun und Mangel an Mitarbeiter. Wenige Arbeiter. Ein uraltes Problem, das wir oft in den Gemeinden bis heute haben. Aber an dieser Stelle möchte ich einmal Folgendes sagen. Ich freue mich doch über jeden in unserer Gemeinde, der zur Mitarbeit bereit ist. Ich habe mich heute ganz besonders gefreut über die jungen Leute, über ihre Musik, die sie ab und zu in unserer Gemeinde machen, über die Mitarbeit, den Gottesdienst mitgestalten. Fantastisch. Aber ich habe gehört, das ist nicht eure einzige Mitarbeit. Ihr arbeitet auch noch an anderen Arbeitsbereichen mit. Ihr arbeitet noch mit. Ich weiß nicht, Jungscha, Elke, du müsstest mir das eigentlich sagen, Jungscha und wo sie überall mitarbeiten. Und ich will einfach mal sagen, danke für all die, die bereit sind, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Und trotzdem stellen wir fest, dass es auch in gewissen Bereichen Mangel an Mitarbeitern gibt. Wir haben heute Morgen gehört, dass die Allianzmission immer noch auf der Suche ist nach Mitarbeitern, die bereit sind, junge Leute sich senden zu lassen für ein Jahr, um hinauszugehen und auf dem Missionsfeld zu helfen. Mit den Augen Jesu sehen heißt, die Not der Menschen sehen und auch die große Ernte sehen, dass die Ernte reif ist, dass viele da sind, die in Wirklichkeit doch, wenn wir sie ansprechen würden, für den Glauben offen wären. Ein zweiter Schritt, im Sinne Jesu bitten. Im Sinne Jesu bitten. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Was ist zu tun angesichts dieser Situation, wenn es an Arbeitern fehlt? Was würden wir sagen? Wir würden vielleicht sagen, den Spruch, viel zu tun. Wie geht's weiter? Packen wir es an. Aber Jesus sagt nicht, viel zu tun, packen wir es an. Jesus sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Habe ich mich darüber gewundert. Jesus sagt als erstes, bittet. Jesus sagt nicht, arbeitet. Das haben die Jünger vielleicht erwartet und gedacht, so, Mangel an Arbeiter, jetzt kriegen wir einen über den Kopf. Jetzt werden wir aufgefordert, mitzuarbeiten. Aber Jesus sagt, nein, bittet. Wir sollen erst dafür beten. Wir sollen aus allen Anliegen ein Gebetsanliegen machen. Und da hat Jesus uns ein Vorbild gegeben. Obwohl er sehr beschäftigt war, bis spät in die Nacht, ist er morgens früh aufgestanden, in die Stille gegangen zum Gebet. Und ganz früh waren schon Leute wieder da und suchten Jesus. Und Petrus sagt, wo ist Jesus? Und hat ihn nicht gefunden. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht. Und schließlich fand er ihn und sagte, hör mal, wo bist du denn? Die Menschen warten schon, alle suchen dich. Jesus wusste, das Gebet ist wichtig. Und er sagt auch, bittet den Herrn. Jesus sagt nicht, bittet die Jünger zur Mitarbeit. Jesus lässt keine Appelle los, rührt nicht die Wirbeltrommel und macht den Leuten auch kein schlechtes Gewissen. Das machen wir ja gerne. Wenn wir jemanden brauchen und sehen, da ist Not am Mann, willst du nicht mitarbeiten? Und da gehen wir ziemlich hart manchmal vor. Macht Jesus nicht. Er sagt, bittet den Herrn und bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seiner Ernte sei. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum sagt Jesus nicht, jetzt geht mal an die Arbeit, sondern warum sagt er, bittet den Herrn? Ich habe gedacht, wir können noch so viel Appelle loslassen. Wir können noch so viel aufrufen zur Mitarbeit. Hier rein, daraus geschieht nichts. Wenn der Herr es ihnen nicht aufs Herz legt. Und deshalb sagt er, bittet den Herrn, dass er die Menschen bereit macht, mitzuarbeiten. Das ist wichtig. dass wir den Herrn darum bitten. Und hier hat Jesus auch wieder uns ein Beispiel gegeben. Bevor er seine Jünger in den Dienst rief, zum Apostel rief, da hat er zuerst, ist er eine ganze Nacht ins Gebet gegangen. Und ich habe gedacht, wofür hat er wohl gebetet? Da hat er wahrscheinlich gebetet, Herr, zeig mir die richtigen Leute. Und mach du die Leute bereit, dann auch mit mir zu gehen. Das hat er getan. Und dann braucht man dich nicht wundern, wenn Jesus an dem Zoll vorbeikommt, da sitzt der Levi, zählt Geld und er sagt, folg mir nach. Und er lässt alles stehen und liegen und geht mit. Gott hatte ihn vorbereitet. Und nicht nur der Levi, auch der Petrus. Als Jesus sagt, folge mir nach, ich will dich zum Menschenfischer machen, da lässt er alles stehen und liegen mit seinen Kollegen und geht mit Jesus und ist bereit. Warum? Weil Gott sie bereit gemacht hat, als sie gerufen wurden, zu gehen. Und das ist es. Gott muss die Menschen bereit machen. Aber er bittet auch um Arbeiter. Jesus wusste auch, mit Ernte ist viel Arbeit verbunden. Evangelium verkündigen bedeutet Arbeit, sowohl in den Gemeinden als auch in missionarischen Aktionen. Und Jesus sucht tatsächlich Arbeiter. Er sucht Arbeiter, aktive Christen, die bereit sind, Zeit, Gaben, Geld zu investieren für Gottes Sache. Und ich kann Ihnen sagen, es lohnt sich, in der Mitarbeit Gottes zu stehen. Er sucht keine passiven Christen, die nur zuschauen und überall ihre kritischen Bemerkungen machen. Übrigens habe ich festgestellt, dass die am wenigsten mitarbeiten, am meisten kritisieren. Ihr glaubt gar nicht, wie oft Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, das müssen wir machen und das müssen wir machen und das muss gemacht werden. Dann habe ich gesagt, mach. Nö, ich nicht. Muss die andere machen. Die Gemeinde muss das machen. Ja, wer ist denn die Gemeinde? Du und ich, wir sind doch die Gemeinde. Und hier hat Jesus uns auch ein Beispiel gegeben. Er hat viel gearbeitet. Er durchzog die Städte und die Dörfer, lehrte in den Synagogen, predigte das Evangelium, heilte die Kranken und Gebrechen. Er hat also gearbeitet im Reiche Gottes. Und noch eins, bittet um eine reiche Ernte. Jesus deutet mit diesen Worten an, dass wir um eine Ernte beten sollen. Er wusste, all unser Arbeiten ist umsonst, wenn Gott nicht das Gedeihen schenkt, das Wachstum schenkt. Und Paulus hat gewusst, er hat im Korintherbrief gesagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen geschenkt, hat das Wachstum geschenkt. Wenn unsere Arbeit gelingen soll, muss Gott das Wachstum geben. Wir arbeiten umsonst und darum dürfen wir beten. Darum dürfen wir beten, dass Gott Erweckung schenkt, dass Gott zu dem, was wir tun, Gelingen schenkt und dass Gott Segen schenkt. Um Erweckung beten. Um Erweckung beten heißt darum beten, dass Menschen das Evangelium von Jesus hören und zum Glauben kommen. Ich will keine Antwort. Ich will nur mal fragen, wer von uns betet um Erweckung? Wer von uns betet dafür, dass der Nachbar zum Glauben kommt? Wer von euch betet dafür, dass der Schüler, mit dem ihr zusammen auf der Schule seid und mit dem ihr zusammen auf der Arbeit seid, zum Glauben kommt? Wir dürfen darum beten. Wenn wir nicht darum beten, brauchen wir nicht wundern, wenn nichts passiert. Also, wer im Sinne Jesu betet, der betet zum Herrn der Ernte um Mitarbeiter und um reichen Segen. Und jetzt ein dritter und letzter Schritt. Und der heißt, in der Vollmacht Jesu arbeiten. Und Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht und sprach, geht und predigt, macht Kranke gesund. Worauf kommt es in der Mitarbeit an? In der Mitarbeit kommt es darauf an, dass wir im Auftrag Jesu arbeiten, dass er uns beauftragt hat. Und das ist so. Jesus ruft uns erst zu sich, kommt her zu mir. Dann befähigt er uns und dann sendet er uns aus zu den Menschen. Und so hat er das damals gemacht und so macht er das heute. Und dann können wir in der Kraft Jesu, die er uns gibt, arbeiten. Die Aufgabe, die uns als Gemeinde gegeben ist, ist groß. Wir haben eine große Aufgabe. Die Jünger hatten eine große Aufgabe. Sie sollten nicht nur das Evangelium verkündigen, sie sollten auch unreine Geister austreiben und Kranke gesund machen. Und ganz ehrlich, ich bin davon überzeugt, dass sie eigentlich damit überfordert waren, wenn die das in eigener Kraft hätten tun sollen. Das konnten die gar nicht. Und die Aufgabe, Evangelium predigen, Christus bezeugen, Menschen zu helfen, das ist für uns eine Überforderung. Wir schaffen das nicht aus eigener Kraft. Unsere Kraft ist klein. Die Kraft der Jünger war klein. Sie waren nur schwache Menschen. Und das zeigt sich bald, als ein Vater, der einen kranken Sohn hatte, zu ihnen kommt und bat um Hilfe und die konnten ihm nicht helfen. Dann geht er zu Jesus und sagt, ich war bei deinen Jüngern, die konnten mir nicht helfen. Natürlich konnten die ihm nicht helfen. Die hatten nicht die Kraft, die eigene Kraft hatten die nicht. Wir brauchen die Kraft Gottes, wenn wir im Segen wirken wollen. Und das betrifft alle, die im Reich Gottes sind. Wenn wir in die Bibel schauen, Mose. Schwache Leute, Mose. Gott hat mit dem richtig gehadert. Und zum Schluss sagt er, ich bin nicht bereit. Und da wurde Gott zornig und sagt, weiß ich nicht, dass ich den Menschen geschaffen habe und ihnen den Mund gegeben habe und dass ich dir auch einen Mitarbeiter an die Seite stellen kann? Und der Gideon, als Gott ihm den Auftrag gab, zu kämpfen für Israel, der sagte, ich bin zu der gering, ich bin nichts. Ich kann das nicht. Meine Familie ist unten, ich bin die letzte Kaste. Such dir, wen du willst. Und Gott sagt zu ihm, geh, ich bin mit dir, ich gebe dir die Kraft. Und der Jeremia, als Gott ihn rief, da sagte er, ich trauge nicht, ich bin zu jung. Such dir einen Älteren, der viel mehr Erfahrung hat als ich kann das nicht. Und Jesus sagt, geh und predige das, was ich dir sage. Ich bin mit dir, ich will dir die Kraft geben. Und Paulus sagt, ich bin zu schwach. Ich kann nicht, der große Paulus. Und dann sagt Gott ihm, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja, Jesus gibt uns die nötige Kraft. In unserem Text heißt es, er gab ihnen Macht. Er gab ihnen Vollmacht. Und diese Kraft ist auch uns versprochen worden, wenn Jesus sagt, als er Abschied nahm von seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Wir müssen erst die Kraft Gottes empfangen. Erst dann können wir überhaupt Zeugnis sein. Gib mal Zeugnis von Jesus in deiner eigenen Kraft. Du redest dir den Mund fusselig. Nichts passiert. Dir glaubt kein Mensch. Aber wenn Gott dabei ist und dir die Kraft dazu gibt, dann staunst du plötzlich, wie Menschen hören und zum Glauben fingen. Und dann, wenn Gott uns die Kraft gegeben hat, dann können wir im Segen arbeiten. Die Jünger arbeiteten im Segen. Sie gehorchten im Vertrauen zu Jesus und gingen, halfen den Menschen und predigten das Reich Gottes. Und Jesus segnete ihre Arbeit. Gebundene wurden frei. Kranke wurden gesund, Zweifelnde fanden zum Glauben. Ja, das passiert dann. Wir werden dann auch im Segen arbeiten. Wichtig ist, dass wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Dann wird Jesus unseren Dienst segnen und auch Frucht schenken. Ich denke, wir alle möchten eine Gemeinde sein, die einladend ist, die attraktiv ist, wo Menschen kommen, Evangelium hören, zum Glauben finden und dann die Gemeinde wächst. Wir wollen nicht Wachstum um des Wachstums willen. Wir wollen Wachstum, damit Menschen Jesus kennenlernen. Das ist unser Motiv. Und dazu ist wichtig, dass wir die Menschen mit den Augen Jesu sehen lernen. Dass wir im Sinne Jesu beten und dass wir dann in seiner Kraft, die er uns gibt, arbeiten. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir bekennen dir, dass wir oft keinen Blick haben für die Nöte der Menschen und gleichgültig an ihnen vorübergehen. Und wir bitten dich sehr herzlich, öffne uns die Augen, dass wir die Menschen sehen, wie sie wirklich sind, in ihren Nöten, in ihren Problemen. Und schenke, dass wir aus allem ein Gebet machen und zu dir kommen und zu dir beten, damit du Menschen rufst, die bereit sind, sich senden zu lassen und dass du sie segnest. Gib uns auch die Kraft, die wir brauchen. Herr, wir können es nicht, wir kennen dir unsere Schwachheit. Wir sind nicht in der Lage, etwas für dich zu tun, aber du kannst uns dazu befähigen. Und das hast du versprochen. Und dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken. Amen.